Begabungen, Gesundheit. Wenn man das hat, wenn das klappt, dann, dass man lebt, gesund ist, dann denkt man, das gehöre zu einem und das sei so. Und erst wenn Krankheit einen ergreift oder Unglück oder wie auch immer, dann wird man aufmerksam, dass das keineswegs so sein muss, sondern dass einem das eigens geschenkt wird, dass wir nicht darüber verfügen. Das ist der erste Gedanke. Denn Gott schenkt uns die Dinge so und er hält sich so diskret zurück, dass man meint, es wäre das eigene, während man in Wirklichkeit aus seiner Kraft und seiner Zuwendung lebt. Schöpfung heißt ja nicht, dass wir einmal gemacht werden und dann alleine weiter strampeln, sondern jeden Augenblick werden wir von ihm erhalten, getragen und geführt. Und die zweite Illusion ist die, dass wir meinen, das, was wir hier hätten, das würde uns genügen. Das ist ein Gedanke, der immer wieder bei den geistlichen Lehrern auftaucht. Man kann es auch mit dem Dichter Eichendorff sagen, der in einem seiner Gedichte sagt, du bist's, der, was wir bauen, mild über uns zerbricht, dass wir den Himmel schauen. Also wir brauchen diese Erfahrung, dass uns etwas weggenommen wird, um zu sehen, dass wir eigentlich zu etwas anderem unterwegs sind, dass wir nicht zu genügsam sein sollen. Es gibt Leute, die sagen, es sei der Schmerz, der uns reifen lässt. Das möchte ich nicht so formulieren. Ich meine nicht, der Schmerz reift uns, aber niemand reift ohne Schmerz. Wir reifen nur unter Schmerzen. Und wenn man zu viele Methoden und Wege und Tricks anwendet, um dem Schmerz auszukommen, betrügt man sich selber um ein Weiterkommen und die Reifung. So haben die geistlichen Lehrer immer formuliert. Die haben gesagt, das Läutern, das Reinigen tut weh. Und deswegen seien so viele Leute nicht geläutert und gereinigt, weil sie sich dann beschweren und schreien. Und dann sagt Gott, na gut, wenn du nicht willst, dann lass ich's. Das sind so zwei Wege, die vor allen Dingen den Dienst des Schmerzes für den Anfang unseres Weges zeigen und für unterwegs. Und dann denkt man vor allen Dingen so von den griechischen Vorstellungen her, der Anfang ist zwar schwer, aber dann wird alles immer leichter und leichter. Und am Ende ist man dann so im Guten verhärtet, dass man schon gar nicht mehr lassen kann. Nein, er taucht gerade am Ende noch einmal auf, weil nämlich erst der Schmerz uns wirklich aus uns heraus reißt. Das heißt, wir geben freiwillig im besten Fall unser Zweitbestes. Das Beste können wir gar nicht geben oder wie ich meinen Studenten immer gesagt habe, solange wir uns hingeben, haben wir die Hand sozusagen noch unter dem Tablett. Wir können uns nicht geben, wir müssen uns entrissen werden. Und auch das formuliert Louis so, dass er sagt, radikal wird die Hingabe erst, ich zitiere ihn, wenn die Kreatur nicht mehr auf irgendein Verlangen gestützt, nackt bis auf den wahren Willen zu gehorchen, das umarmt, was ihr zuwider ist und was sie nur aus Gehorsam tut. Da spricht die Tradition von Prüfung oder von Test, aber natürlich nicht für den Allwissenden, der hat das nicht nötig, sondern für den Geprüften selbst, den das über sich hinaus wachsen lässt. Nur das. Wir haben das große Bild dafür. Im Alten Bund ist es Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern soll, um auf die Weise zu der Stufe zu kommen, in Hoffnung, wieder Hoffnung, an dem Versprechen Gottes festzuhalten, dass er ihm in diesem Sohn Nachkommen schenken wird, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Und im neuen Bund ist es Jesus am Ölberg und schließlich auf dem Hügel Golgotha. Und darum heißt es ja dann im Hebräerbrief, dass er Gehorsam gelernt hat. Und diese Gedanken bringen Clive Staples Lewis zu der Frage Umkehr, dass er sagt, das wirkliche Problem lautet eigentlich nicht, warum müssen einige demütige, fromme, gläubige Menschen leiden, sondern warum müssen einige nicht leiden? Und darauf sagt Jesus selbst, dass die Rettung dieser Glücklichen allein auf Gottes unerforschliche Allmacht zurückgeht. Das sind, denke ich, harte Überlegungen, aber man sollte sie sich machen und nicht vor ihnen ausweichen. Allerdings muss man dazu denken und darf nicht bloß im Gefühl des Leidens verbleiben. Das alles gesagt, gilt nun trotzdem, man kann doch nicht behaupten, dass aller Schmerz dient. denn dann hätte ich ja hier eine Antwort gegeben. Eine wirklich erschöpfende und erfüllende Antwort. Und ich bin der Meinung, dass jede konkrete Erklärung, ob nun ethisch formuliert oder eher so ästhetisch, dass man sagt, das gehört eben zu, die dunklen Flecken gehören ins Bild, sowas hört man ja auch, dass jede konkrete Erklärung, wenn sie sich als letzte versteht, zynisch wird gegenüber den Leidenden, gegenüber den Opfern. Nicht bloß die Erklärung, die den Leidenden für schuldig erklärt. Das ist eine Antwort, die seit dem Alten Testament bis in die Gegenwart geht. Man hört das so oft im Krankenhaus, dass die Leute sagen, wieso bin ich krank? Ich habe doch eigentlich gar nichts getan. Also diese Meinung, aller Leid, alles Unglück ist eine Strafe für Sünde. Zum Glück gibt es schon im Alten Testament das Buch Hiob, das dem widerspricht und wo die Freunde verurteilt werden, die diese These vertreten. Die sagen nämlich zum Hiob, du leidest, also bist du schuldig. Und der Hiob sagt, ich bin unschuldig, warum leide ich? Und beide werden von Gott zur Ordnung gerufen, aber wer wirklich getadelt wird, sind die Freunde. Denn das ist natürlich nochmal ein raffinierter Trick derer, denen es gut geht, zu sagen, denen, die leiden, sind selber schuld. Sowas steht bei Hegel auch, der sagt, noch nie hat die Unschuld gelitten. Man wundert sich sehr, dass so etwas ein christlicher Philosoph sagen kann, der so mal also Theologie studiert hat im Tübinger Stift, aber er schreibt es. Aber selbst wenn man jetzt diesen scharfen Gedanken beiseite lassen sollte, den ich für ganz wichtig halte, mit dem objektiven Zynismus, welche Theorie kann denn überhaupt den Stachel des Schmerzes aus dem Fleisch ziehen? Etwas anderes ist die grundsätzliche Antwort, grundsätzlich, nicht konkret. Gott kann nichts zulassen, was er nicht verantworten kann. So formuliert es schon Augustinus. Wenn Gott es zulässt, wird er es auch verantworten können. Tatsächlich kann die eigentliche Antwort auf unsere Frage nur Gott selber geben, indem er sein Tun und Lassen rechtfertigt und überzeugend als anbetungswürdig offenbar wird. Ich meine, Glauben heißt genau das, zu vertrauen, dass er sich rechtfertigen kann und dass er das tun wird. In der alten Vulgata, das ist also die klassische lateinische Übersetzung der Bibel, die wir Hieronymus verdanken und die von damals 400 bis eben zu Pius dem 12. das Gebetbuch der Kirche war, dort heißt es im Psalm 50, et vincas cum judicaris, das heißt auf Deutsch, du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. So hat es auch Luther noch übersetzt. In der jetzigen Einheitsübersetzung heißt es, du erweist dich gerecht im Gericht. Und das ist in dem Fall sogar korrekt, weil man auch im hebräischen Urtext das nicht in dieser Schärfe formulieren muss. Aber ich weise darauf hin, dass das Gebetbuch der Kirche über Jahrhunderte es so formuliert hat. Also, dass Gott selber zeigen muss, ganz im Sinn dieser Anfrage an den Psalmisten, er ist anbetungswürdig und das stimmt, dass das noch mit zur Antwort gehört. Und weil diese Antwort nur von ihm gegeben ist, allein schon aus dem Grund, möchte ich hier keine letzte Antwort geben, weil ich meine, vieles ist so schlimm, dass ich es unter Gott selbst als Antwort und Antwortendem nicht tue. Nun könnte man sagen, das ist doch irrational, wenn die Welt hier so schrecklich aussieht, wie kannst du glauben, das wird mal irgendwann besser? Ich glaube nicht, sondern hier kommt es darauf an, dass wir nicht bloß an das Leiden denken, das sich jedem aufdrängt, diese Aufdringlichkeit des Negativen, sondern dass wir uns eigens besinnen müssen auf die Güte, die unaufdringlich tragende Güte, die unser Leben bestimmt und die wir übersehen. Zum Beispiel, wenn ich die Leute frage, was fällt dir ein zum Wort Zeit, dann antworten die Leute, sie vergeht. Wer sagt mir, dass sie erstmal auf uns zukommen muss, damit sie vergehen kann? Dann sagen die Leute, ja, wir müssen sterben. Aber sterben kann nur, wer erst leben durfte. Und ehe uns jemand stirbt, haben wir ihn kennenlernen dürfen. Sollten wir sagen, wir wollen uns den Schmerz des Abschieds sparen und dann erstmal überhaupt niemand kennenlernen und gar nicht lieben? Das haben Philosophen auch gesagt, schon in der Antike. Also es liegt zugrunde all dem auch etwas Gutes, eine Güte. Und ich behaupte, dass das eigentlich deutlichste an Güte, das verbietet Gott selber für böse zu bezeichnen, das ist, das hat der jüdische Philosoph Immanuel Levinas formuliert, er sagt, Gott drängt mich zur Güte, was mehr ist als alle Güter, die wir erhalten können.